immer wieder gibt es so eine Dynamik, so eine bestimmte Dynamik, die dann dahin tendiert, ja, wir müssen das alles halten, weil das ist ja alles Gottes Wort und es sind ja alles Gottes Gebote an sein Volk und wir müssen das auch so halten, alle, die wir dazugekommen sind aus allen Nationen. Und es ist genau dasselbe Problem, was sie in Apostelgeschichte 15 hatten. Das lass uns mal kurz aufschlagen. Und da schreibt Lukas, und es war etwa, ja, es war noch nicht mal 20 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden war, wo das Evangelium schon weit rausgegangen ist an verschiedene Orte. Und hier wird berichtet von dieser Gemeinde in Antiochia, die also das ist im Nordwesten Syriens, nahe der Mittelmeerküste heutzutage, vielleicht ähnlich an einer ähnlichen Stelle, wo Aleppo heute ist. Es war eine sehr große Stadt und dort hat Paulus gewirkt und dort ist eine große christliche Gemeinde entstanden, hauptsächlich auch aus Gläubigen, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, die nicht aus dem Judentum heraus an den Messias Jesus geglaubt haben, sondern die als Gottesfürchtige, als Menschen aus anderen Religionen dazugekommen sind, aus anderen Völkern. Und einige kamen von Judäa herab, schreibt Lukas jetzt, über diese Gemeinde und lehrten die Brüder, die Geschwister, die dort als Kinder Gottes zusammen lebten in der Gemeinde, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Sie haben gesagt, ihr müsst erst zum Volk Israel offiziell hinzugefügt werden über den offiziellen Weg, den das Gesetz des Mose nämlich vorschreibt, nämlich dass die Fremden, die zum Volk Israel dazu hören wollten, sie mussten auch sich beschneiden lassen, die männlichen, die Männer da. Und es war der Ausdruck sozusagen, diese Beschneidung war ein Ausdruck dessen, dass sie jetzt unter dem Gesetz des Mose stehen, unter dem Gesetz des Mose leben, als Teil des Volkes Israel, wo Gott dem Volk Israel geboten hat, ein ganzes langes Gesetz, was wir ja auch, wo wir uns gerade befinden, wo wir uns gerade mit befassen im dritten Buch Mose. Jetzt steht hier weiter, Lukas schreibt weiter, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Das heißt also, Paulus und Barnabas waren da anderer Ansicht, haben das anders gesehen. Wenn man sich dafür interessiert, kann man da intensiver nachlesen im Brief des Paulus an die Galater. Da erinnert er auch an diese Geschichte hier, wie sie stattgefunden hat. Und diese Lehren, die poppten immer wieder auf. Und sie poppen bis heute immer wieder auf. Du musst dich nicht wundern, wenn dann irgendwann mal wieder irgendwer kommt und sagt, du, ich habe neulich einen Prediger gehört, der hat vom Gesetz des Mose gelehrt und von den Speisevorschriften und wir müssen die ja auch halten. Ist nichts Neues, passiert immer wieder. Gott hat aber uns ein Zeugnis hinterlassen in der Apostelgeschichte, wie die Geschwister damals mit dieser Frage umgegangen sind. Und zwar haben sie sich zusammengekommen. Hier steht, die Gemeinde hat bei diesem Zwiespalt, der entstanden war, diese Lehrer, die da in die Gemeinde gekommen sind und diese Lehren verbreitet haben, Paulus und Barnabas, die aber vor Ort waren und dort als eigentlich mit in der Gemeindeleitung waren, aber dann als Missionare ausgesandt waren, aber zu dem Zeitpunkt gerade wieder in ihrer Heimatgemeinde sozusagen waren. Die Gemeindeleitung ordnete an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Jesus hatte 12 Apostel eingesetzt als Leiter der Urgemeinde. Zu dieser Zeit waren die Apostel tatsächlich auch noch in Jerusalem, aber man sieht, dass sie mittlerweile auch schon einen Ältestenrat eingesetzt haben für die Gemeindebelange in Jerusalem. Denn es sollte dann auch mehr und mehr dazu kommen, dass die Apostel hinausgegangen sind, die 12 Apostel, wie Jesus sie beauftragt hat, geht hinaus in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. Noch waren sie aber in Jerusalem hauptsächlich ansässig und da hat die Gemeinde gesagt, okay, schicken wir eine Gesandtschaft, Paulus und Barnabas und noch ein paar andere sollen hin nach Jerusalem und die Apostel dazu fragen. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern, allen Geschwistern große Freude. Sie sind durch die Gemeinden gezogen auf dem Weg. Die konnten natürlich nicht mit dem Flugzeug einmal schnell von Antiochia nach Jerusalem jetten in einer Stunde oder so, sondern die mussten da hinreisen zu Fuß, per Schiff. Und kamen zwischendurch durch einige Orte durch, wo es auch christliche Gemeinden gab. Und da haben sie dann immer Stationen gemacht. Und die Gemeinden sind zusammengekommen und sie haben erzählt, na, wie wir das hier manchmal haben, wenn Geschwister auf Missionstour waren, wenn sie unterwegs waren für den Herrn. Und dann erzählen und berichten davon, was sie mit Jesus erlebt haben. Na, Raphael nach Weihnachten und... Ja, und es ist doch immer spannend zu hören, was Gott so tut unterwegs. Ne? Und eine große Freude auch. Eine große Freude zu sehen, zu hören, wie sich das Evangelium ausbreitet, wie Menschen zum Glauben kommen. Ja, die Heiden bekehren sich. Die Leute, die im Götzendienst gebunden waren, na, in furchtbare Gräuel, wie wir gleich lesen werden, in ihrer Lebensweise, sind umgekehrt und sind zum lebendigen Glauben an Christus gekommen. Sie folgen Christus nach, sie glauben an den einen wahren lebendigen Gott, den Gott Israels. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig, Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie aber beschneiden und ihnen gebieten, das ganze Gesetz Moses zu halten oder das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr Geschwister, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Er sagt, ich war der Erste, der eigentlich mit Heiden im Kontakt stand und ihnen das Evangelium verkündet hat. Das kann man nachlesen, Apostelgeschichte 10, im Haus des Hauptmanns Cornelius, des römischen Hauptmanns. Und sie sollten nicht nur das Evangelium hören, sondern auch glauben. Gott hat Petrus in das Haus des Cornelius nicht nur gesandt, damit sie das Evangelium hören, sondern damit sie es glauben, damit sie zum Glauben kommen, damit sie hinzugefügt werden. Und Gott, der Herzenskenner, finde ich schön hier, ein schöner Titel von Gott, oder? Der Herzenskenner, er kennt die Herzen. Er kennt dein Herz, er kennt mein Herz, durch und durch. Er gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Also Gott hat in ihren Herzen den Glauben an das Evangelium gesehen. Während sie noch gehört haben, haben sie voller Freude das Evangelium im Glauben angenommen. Und weil Gott genau wusste, was in ihren Herzen abgeht, Er brauchte nicht erst ein Bekenntnis, er brauchte nicht erst die Taufe, nein, er hat sie gleich, hat ihnen gleich den Heiligen Geist gesandt, auf sie gesandt, und der äußerte sich in der Weise, wie die Jünger das am Anfang erlebt hatten zu Pfingsten. Warum? Weil Gott Petrus zeigen wollte und den anderen, sie sind nicht anders als wir. Sie sind nicht Christen zweiter Klasse. Durch den Glauben an Christus sind sie schon gerechtfertigt. Sie sind aufgenommen in Gottes Familie als Kinder Gottes, gleichwertige Kinder Gottes. Sie sind sogar eingefügt in sein Leib und ausgefüllt, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, um seine Zeugen zu sein. Alles auf einmal. Volle Pulle. Und er machte, und das betont Petrus hier nochmal, er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Dieses ständige Gefühl des Juden, die Heiden sind unrein durch ihr unreines, unheiliges Leben, weil sie nicht die Gebote Gottes haben, weil sie die Gebote Gottes nicht kennen, weil sie sie nicht befolgen und ständig in Unreinheit leben und sich auch nicht davon reinigen, wie wir das gelesen haben, wie die Juden sich, wenn sie sich verunreinigt hatten, mussten sie bestimmte Reinigungsriten durchführen, um sich wieder zu reinigen. Die Heiden waren unrein. Aber Petrus betont hier, sie wurden von Gott gereinigt. Und zwar allein durch den Glauben. Ich habe jetzt gerade erst, wir haben hier die schöne Serie The Chosen gesehen, die neue Jesus-Serie. Da gibt es wieder eine neue Staffel irgendwie. Jetzt war zuletzt die Reinigung der blutflüssigen Frau. Eine unreine Frau, die durch den Glauben, Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Durch den Glauben reinigte er ihre Herzen. Und das ist so schön, weil es beides zeigt. Das eine ist, dass der Glaube der Heiden an Christus, der Glaube von Cornelius und seinen Leuten an Jesus, von dem erzählt wurde, der für ihre Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und das andere ist, Gott tut das. Er reinigt durch den Glauben. Nicht aus euch. Nicht, dass ihr darauf stolz seid. Nicht, dass ihr euch darauf auf die Schulter klopfen könnt, sagt Paulus in Epheser 2. Nein, das ist Gottes Gabe. Das ist eine Gnadengabe. Dieses offene Herz, die Freude daran, das Evangelium aufzunehmen und es im Glauben anzunehmen. Gott reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Nun denn, was versucht ihr Gott? Was stellt ihr Gott auf die Probe? Warum macht ihr jetzt einen Unterschied, wo Gott keinen Unterschied gemacht hat? Das ist das, was Petrus sagt. Warum stellt ihr euch über Gott? Wenn wir Gott auf die Probe stellen, dann stellen wir uns über Gott. Wir stehen aber unter Gott. Wir müssen das annehmen, was Gott sagt, was Gott tut. Das müssen wir annehmen. Und nicht andersrum. Er muss das annehmen, wie wir denken. Gott, das ist meine Denke und du musst meiner Denke entsprechen. Und diese Leute hier, die berufen sich natürlich auf das Gesetz des Mose und sagen, ja, das hat Gott doch so gesagt und so angeordnet. Das Problem ist, dass Gott größer ist als das, was wir oft nur von ihm sehen. Wir denken, wir glauben an die Schrift, wir lesen die Schrift, wir meinen, die Schrift zu kennen, aber wir kennen sie gar nicht. Ich habe nicht die ganze Bibel im Kopf. Ich habe nicht das ganze Bild vor Augen. Ich habe so meine Sichtweisen und ja, die sind aus dem Wort Gottes genährt. Na, und ich habe meine Vorstellung von Gott und die ist schon ganz schön geweitet, aber ich komme immer wieder in Lebenssituationen hinein, wo Gott mich lehrt, ihn noch besser kennenzulernen, und ich bin froh und dankbar dafür, denn es ist herrlich, Gott mehr kennenzulernen. Es ist wunderbar, ihn mehr kennenzulernen. Aber dafür komme ich immer wieder in Situationen, wo ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Wo ich Gott nicht mehr verstehe, wo ich das Leben nicht verstehe, wo ich nicht weiter weiß und wo ich mich dann wieder neu ausstrecke und sage, Herr, zeige mir. Und dann fange ich an, wieder neu meine Bibel ganz neu zu lesen und sie spricht wieder ganz neu zu mir und ich erkenne Gott noch viel mehr. Ich lerne ihn noch mehr kennen. Und das ist das, was Gott hier jetzt tut. Er weitet dieses enge Verständnis davon, wer gehört zum Volk Gottes, durch das, was er dort getan hat und wovon Petrus jetzt Zeugnis gibt unter den Heiden. Und das widerspricht sich nicht mit dem Wort Gottes. Paulus wird das dann intensiv auslegen, zum Beispiel im Galaterbrief, dass er sagt, ja, das hat Gott schon bei Abraham so geplant. Er wollte, dass alle Nationen gesegnet werden durch Abraham und nicht nur seine Nachkommen durch Isaac und Jakob. Also sagt Petrus, was versucht ihr Gott, was stellt ihr Gott auf die Probe, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Und jetzt macht er deutlich, ja, das Gesetz, das Gesetz des Mose zu halten aus eigener Kraft, versuchen es Gott recht zu machen, es richtig, alles richtig zu machen. Wenn du versuchen willst, es alles richtig zu machen, du wirst scheitern wie alle vor dir. Du wirst es nicht schaffen. Und Paulus war so einer. Er hat alles dran gesetzt. Er war ein Pharisäer von Pharisäern. Er war die Creme de la Creme. Er hat wirklich sich reingesteigert. Er hat so intensiv das Wort studiert. Und er hat alles genau befolgt und war untadelig, sagt er. Und ich glaube ihm das. Das war so ein Eiferer für Gott. Und dennoch ist er am Ziel vorbeigeschlittert, haarscharf. Und Sünde ist Zielverfehlung. Er hat das Ziel verfehlt. Er hat den Christus nicht erkannt in Jesus. Er hat das nicht erkannt, was Christus ihm und allen Menschen inklusive eben auch den Heiden gebracht hat, den Nichtgläubigen. Die Liebe Gottes, die in Jesus offenbar geworden ist, die Gnade und Barmherzigkeit, das Wesen Gottes, was sich gezeigt hat in Jesus, die Vergebung, die wir alle brauchen. Und dazu ist Paulus gekommen, er sagt in Aufrichtigkeit in Römer 7, am Ende habe ich es gecheckt, ich kann das Gesetz nicht halten. Das Gesetz spricht nämlich auch über mein Herz und sagt, du darfst nicht, sollst nicht begehren, sollst keine böse Begierde in deinem Herzen haben. Und bei allem, wo ich nach außen hin versucht habe, es richtig zu machen und es auch geschafft habe, so habe ich dieses Herz nicht unter Kontrolle gekriegt. Da war eine Macht in mir am Werke, da ist eine Macht in mir am Werke, die ich nicht unter Kontrolle habe, die mich beherrscht und die mich immer wieder über die Grenze hinübertreibt. Die Sünde. Die Macht der Sünde in mir. Deswegen sagt Paulus, bekennt er, ne? In mir, das ist in meinem Fleisch. Und damit meint er dieses menschliche Sein ohne den Heiligen Geist, getrennt von Gott. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das Gute will ich, aber ich tue es nicht. Und Petrus sagt, das ist so ein hartes Joch, vergiss es. Wir haben es doch auch nicht tragen können. Jetzt willst du andere damit belasten und sagen, hier kommt, ich leg euch jetzt mal eine schöne Last auf hier. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Und das ist der entscheidende Punkt. In Vers 1 steht, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Und hier, wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Wir sind nicht verschieden. Das, was die alte traditionelle Lehre, das sind die heiligen Juden, das heilige Volk Gottes, und das sind die sündigen Nationen, das sind die Sünder. Petrus sagt, in Jesus hat er offenbar gemacht, in unserem Herrn Jesus hat er offenbar gemacht, dass das falsch ist, falsches Denken. Wir sind genauso Sünder wie jene und brauchen Rettung von unserer Sünde. Durch Jesus, durch den Glauben an Jesus, durch die Gnade, die uns in Jesus geschenkt wird. Und genau das breitet Paulus in vielen Kapiteln im Römerbrief dann aus. Und da stimmen die Apostel überein. Das ist Übereinstimmung. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Also Gott hat das bestätigt, diese Art der Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden. Gott hat es durch Zeichen und Wunder bestätigt, dass das von ihm ist. Wir werden gerettet durch die Gnade, nicht durch die Werke. Geschwister, du bist gerettet durch den Glauben an Jesus, durch das, was er für dich getan hat, nicht durch das, was du für ihn getan hast. Er liebt dich zuerst. Er hat dich erwählt, um dich mit seiner Liebe zu beschenken. Er hat dich erwählt, um seinen Sohn für dich zu geben, als Lösegeld für dein Leben, um dich zu retten, um dich zu befreien. Jesus hat sein Leben hingegeben, sein Leib für dich zerbrochen, sein Blut für dich vergossen. Das ist der neue Bund, durch den du gerettet bist und durch den du auch vor dem kommenden Zorn gerettet wirst. Durch nichts anderes. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich an. So, wer war Jakobus? Das war der Bruder von Jesus, der in der Zwischenzeit, der den auferstandenen Jesus auch gesehen hat, so sagt Paulus das in 1. Korinther 15, und der zum Glauben gekommen war, aber der auch von Gott eine wichtige Aufgabe bekommen hat, nämlich er gehörte wahrscheinlich zu dieser Ältestenschaft in Jerusalem. Und nach diesem Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass in Jerusalem die Gemeindeleitung bestand aus Jakobus und den Ältesten. Das heißt, Jakobus war im Grunde der Pastor der Urgemeinde in Jerusalem später, nachdem die Apostel von dort weg sind, weil die Verfolgung einsetzte. Jakobus, der Bruder des Herrn, hat den Jakobusbrief geschrieben. Und hier auf diesem Apostelkonzil war er derjenige, der das Schlusswort gesetzt hat. Jakobus sprach, ihr Brüder, hört mich, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst, also Simon Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, auf den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Also Jakobus weist auch darauf hin, das passt zu dem, was im Wort Gottes steht. Es ist nicht gegen Gottes Offenbarung, sondern es ist mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist hat hier nicht eine irgendwas Komisches, Merkwürdiges, Neues gewirkt, was nicht zusammenstimmt mit dem Wort Gottes. Doch, es gehört zusammen. Und da sagt er, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Also er sagt, ja, hier steht es doch, die übrigen Menschen sollen den Herrn suchen, alle Nationen. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder der Nationen zu Antiochia und in Syrien und Zilizien ihren Gruß, weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben. Schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkünden werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochia und so weiter. Das ist dieses Aposteldekret, also die Apostel haben diesen Brief geschrieben, haben sie an die Gemeinden geschickt. Was bedeutet das jetzt, was sie hier schreiben? Heißt das durch die Hintertür jetzt doch, sie müssen das Gesetz halten, damit sie zum Volk Gottes gehören? Der Hintergrund ist ein anderer. Vers 21 sagt Jakobus, die Gemeinde, die viele Gemeinden waren damals noch in der Synagoge. Es gab ganze Synagogen, die an Jesus geglaubt haben. Es gab auch dann Spaltungen, wo es Juden gab, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und andere haben an Jesus geglaubt. Und bei manchen sind vielleicht die strengen, die nicht an Jesus gläubigen Juden vielleicht aus der Synagoge rausgegangen, haben sich getrennt. Und von anderen lesen wir in Apostelgeschichte, dass die an Jesus geglaubt haben, die Synagoge verlassen haben und einen anderen Ort gesucht haben, wo sie sich getroffen haben. Aber es waren häufig oft Juden, die zusammengekommen sind, die an Jesus als den Messias geglaubt haben. Und die haben ihre Gottesdienste weiter so gefeiert, dass sie aus Mose gelesen haben und aus Mose gelehrt haben. Und die waren das gewohnt, nach den Gesetzen des Moses zu leben auch, ihr Leben einzurichten. Und hier ging es darum, dass die Apostel und Ältesten das Leben der neuen Gemeinden so geordnet haben, dass sie gesagt haben, so, die Lebensgewohnheiten sind teilweise so unterschiedlich, wir müssen aber einen Weg finden, wie wir in der Liebe einander höher achten als uns selbst. Und es geht nicht darum, dass die Heiden hier jetzt doch in das Gesetz oder in einen Teil des Gesetzes hineingeführt werden, sondern dass sie im Zusammenleben auf bestimmte Dinge achten sollen. Sie werden gerettet nicht durch das Halten des Gesetzes, sondern aus Gnade, durch den Glauben an Jesus. Wir gehen jetzt nochmal in 3. Mose rein und lesen von in Kapitel 18. Also das, was wir gelesen haben, das, was sie damals machen sollten, sollten sie tatsächlich Blut zu essen vermeiden, was wir in Kapitel 17 gelesen hatten. Bestimmte Speisevorschriften, darauf sollten sie achten. Es wird auch manchmal gesagt, dass es die Dinge sind, die zu Noahs Zeiten an die ganzen Nationen eigentlich gerichtet, gelehrt wurden. Hier jetzt ein anderes Thema, das Thema Unzucht. Häufig wird es in den Listen im Neuen Testament erwähnt als das, wie wir unser Leben, wie Zielverfehlung geschieht in unserem Leben. Durch die falsche Art und Weise unserer Sexualität auszuleben. Uns als, ja, mit all dem, was uns ausmacht, nicht nur als Menschen generell, sondern als Menschen, spezifisch Mann und Frau, mit all dem, was in uns auch drin ist, die Hormone, die Triebe, all das, was abgeht in uns, die Sehnsucht, der Trieb zu dem anderen hin, das auszuleben, was uns Gott gegeben hat. Und Gott spricht zu seinem Volk und will ihnen deutlich machen, hier gibt es bestimmte eine Sexualethik, die wichtig ist für euch, die meinem Willen entspricht. Und das ist nicht alles hier in Kapitel 8, das geht nachher auch noch in Kapitel 20 weiter, aber wir wollen wenigstens noch mal kurz hier reingucken. Kapitel 18, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nochmal Erinnerung. Hier spricht nicht Mose, hier spricht nicht ein Philosoph, hier spricht nicht ein Mensch und drückt seine Meinung aus, sondern hier spricht Jahwe, der Gott Israels, der sie erlöst hat aus Ägypten. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr auch nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Was sagt er hier? Ihr kommt woher? Ihr habt in einem Land gelebt und dort habt ihr in bestimmten Ordnungen gelebt. Ich habe euch da aber rausgerettet. Ich habe euch da rausgeholt. Ihr sollt dieses alte Leben hinter euch lassen. Das deckt sich mit dem, was Gott uns sagt im Neuen Testament. Wir sind berufen als Menschen, die unter der Herrschaft der Finsternis gelebt haben, jetzt im Licht zu leben. So wie die Jünger das erlebt haben. Jesus ging umher und sagte, hey, du, folge mir nach. Und aufgestanden, alles andere hinter sich gelassen. Jetzt gehe ich mit Jesus, das ist mein neues Leben. Nicht mehr Fischer, nein, Schüler des Rabbi Jesus. Ich folge dem Meister nach, ja, dem Messias folge ich nach. Ein neues Leben. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also nicht nach der alten Weise. Kannst du dich noch erinnern an dein Leben in Ägypten? Ohne Gott? In der Sklaverei der Sünde? Als du noch nicht die befreiende Botschaft gehört hast, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der dein Vater ist und dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, um für deine Verfehlung, deine Sünden zu sterben und alle Schuld zu begleichen, sodass du gerettet bist, geliebt und angenommen in Ewigkeit. Egal, was du getan hast, egal, was du noch tun wirst. Weißt du noch, als du in der Sklaverei gelebt hast und den Ordnungen der Sklaverei gefolgt bist? Nach dieser Weise sollst du nicht mehr leben, sagt Gott. Dazu habe ich dich nicht geschaffen, dass du dich quälst und knechtest, dass du andere quälst und knechtest, dass du in Lieblosigkeit und Kälte erstarrst, dass du verfinstert, selbstsüchtig dein Leben fristest. Dazu habe ich dich nicht geschaffen. Das ist doch schlimm. Ich möchte, dass du lebst, dass du wahres Leben hast, dass du frei bist, dass du meine Liebe erfährst und meine Liebe in dir so viel Raum gewinnt, dass sie dein Leben ganz neu macht. Das ist es, wozu ich dich geschaffen habe. Deswegen raus aus Ägypten, ich hole dich raus da und lebe nicht mehr nach der alten Weise. Und das ist manchmal schwer, weil sich die alten Wege so sehr, ne, bis ins, man kann das ja sogar mittlerweile körperlich nachweisen, wenn du so Hirnstrukturen untersuchst, ne, wie eben bestimmte Verhaltensweisen sich tief eingebrannt haben in dein Gehirn. Aber das ist nicht unveränderlich. Du kannst neue Wege lernen und die alten Wege vergessen. Aber es ist wichtig, eben nicht dem nachzugeben, was aus unserem Fleisch herauskommt, nämlich immer wieder in die alten Wege einzuschwenken. Nein, nein sagen, Widerstand leisten. Und dafür hat er dir seinen Geist gegeben, damit du das nicht tun musst, damit du nicht in den alten Wegen weiterlaufen musst. Aber ihr sollt auch nicht tun nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe. Ich bringe euch in ein neues Umfeld und auch dort leben die Menschen nicht nach meinen Ordnungen. Passt euch nicht an, passt euch nicht dem Mainstream der Gesellschaft an, in der ihr lebt, sagt Gott hier. Und das gilt für uns immer, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Als Christen gibt es kein christliches Land auf Erden. Wir sind immer Fremde. Wir sind immer Fremde. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht bestimmen lassen von den Wegen und Arten und Weisen, wie die Menschen leben, sondern worum geht es? Hey, meine Rechtsbestimmungen, meine Ordnungen. Gott, ich will von dir lernen. Und hier geht es, Geschwister, nochmal, hier geht es nicht um Errettung. Ich bin Gottes Kind aus Gnade, durch das, was Jesus für mich getan hat. Egal, was ich getan habe, egal, was ich noch tun werde. Durch den Glauben an Christus bin ich gerettet. Aber als jemand, der an den König Jesus glaubt, habe ich ein Interesse daran, zu lernen, zu erkennen, zu erforschen. Ja, was sind denn die guten Ordnungen für unser Leben? Wie sollen wir denn unser Leben miteinander und mit dir gestalten, Gott? Wie sollen wir diese Zeit gestalten, die du uns gegeben hast? Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Und hier scheint sich so ein Widerspruch aufzutun. Paulus zitiert diesen Vers in Galater 3, Vers 12 oder Römer 10, Vers 5 und sagt, ja, so spricht das Gesetz. Und das ist, du kannst es auf eine bestimmte Weise hören und denken, ja, das heißt also, tu das und du wirst leben. In dem Sinne, dadurch erlange ich das ewige Leben, dass ich das tue, was Gott sagt. Und Paulus sagt dann, das Gesetz sagt das und du scheiterst. Und deswegen hat Gott Christus gesandt, der das ganze Gesetz gehalten hat. Und das ist es. Er hat es gehalten. Er lebt. Er hat das Leben. Er hat das ewige Leben. Und er hat sein Leben für dich und für mich hingegeben, damit wir ewiges Leben als Gnadengeschenk empfangen von ihm. Aber er hat es gehalten. Und er hat es gehalten, um uns dazu zu befähigen und einerseits um uns zu erretten und uns ewiges Leben zu geben, aber er hat es auch gehalten, um uns zu erretten von einem gottlosen Leben unter der Sklaverei, unter den Ordnungen Ägyptens oder Kanaans. Und so kann ich das Wort auch verstehen. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ja, wenn du in diesen Ordnung, dann wirst du das Leben so genießen, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Da wirst du das Leben schmecken, wie es eigentlich von Gott gedacht war. Da wirst du dich erfreuen an dem Guten des Lebens, wenn du nach seinen Ordnungen lebst. Ich bin der Herr. Jetzt ist die Zeit um. Deswegen werde ich jetzt gar nicht diese ganze Sache, da werden wir nächstes Mal drauf eingehen, auf das ganze Thema Unzucht, was hier genannt wird. Und wir schließen einfach für heute. Herr Jesus, wir preisen dich. Wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast. Wir preisen dich dafür, dass wir Leben haben durch dich, durch deinen Gehorsam, den Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass wir das jetzt auch im Abendmahl feiern können. Du hast es vollbracht für uns. Und danke, Herr, dass du uns rufst und berufst, mit dir zu leben, dir zu folgen. Und lehre uns zu verstehen, was das konkret heißt, jetzt deinen Willen zu tun. Wir krampfen uns manchmal so ab und sind so unsicher. Aber es ist eigentlich nicht so schwer. Du willst uns lehren durch deinen Heiligen Geist. Du willst uns formen durch deinen Heiligen Geist. Dafür will ich dich loben und preisen und dir danken. Und bitte dich, dass du das Werk tust in uns. Auch wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir uns erinnern daran, dass du alles vollbracht hast und dass das wirklich das bewirkt in uns, dass die Liebe Gottes neu ausgegossen wird in unsere Herzen, die uns frei macht. Herr, dass das wirklich entsteht in uns, diese Befreiung, diese Freiheit, diese Freude darüber, nicht mehr Sklave in Ägypten zu sein, nicht mehr gebunden zu sein an ein furchtbares Weltsystem, sondern befreit zu sein für das Reich Gottes, befreit zu sein zur Liebe, befreit zu einem neuen Leben. Ja, und wir beten, dass die Kraft deines Geistes in uns groß wird, um uns wirklich dazu zu befähigen, in deinen Ordnungen zu wandeln, Herr. Amen. Genau, den Vers lese ich euch noch, der ist nämlich so gut. Jesaja 36. Und da spricht Hesekiel von demselben, wovon Jeremia spricht in Jeremia 31, von dem neuen Bund. Und da sagt Hesekiel 36. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, Vers 25, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in eures Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Was für eine krasse Verheißung. Ich werde das machen durch meinen Geist. Nicht durch Macht oder Kraft. Nicht durch deine Anstrengung. Nicht durch dein intensives Studium. Nicht durch deine Fähigkeiten, dein Können, deine Gaben, die du irgendwie natürlicherweise mitbringst. Nein, durch meinen Geist tue ich das. Christus in dir. Er bewirkt es. Das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und danach lass uns immer wieder ausstrecken. Gott, dein Geist soll mich neu erfüllen, neu stärken. Wenn wir das Abendmahl nehmen, lass uns so das Abendmahl nehmen, dass wir uns freuen über das, was Jesus getan hat für uns und uns ausstrecken danach, dass er noch seine Herrschaft noch größer wird in unserem Leben.